Episode 222. Meine drei Tipps, wie die Entwicklung von Embedded-Systemen aufgesetzt sein sollte. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in dieser Episode erfahren, mit welchen Herausforderungen meine Hörer in der Entwicklungspraxis tagtäglich zu kämpfen haben und welche Tipps ich dafür bereithalte, um die Entwicklung von Embedded-Systemen sinnvoll durchzuführen. Ja, herzlich willkommen hier bei mir in der Podcast-Episode. Ich habe diesmal gedacht, ich gehe mal auf eine längliche E-Mail von einem Hörer ein. Und zwar hat mein Hörer Sascha ein paar Fragen an mich geschickt. Und ich habe ein bisschen diese E-Mail versucht zu strukturieren und möchte auf die einzelnen Punkte, die er da genannt hat, ein bisschen eingehen. Und zwar hat Sascha mir geschrieben und ich werde daraus ein bisschen zitieren, sodass du es auch miterleben kannst oder mitfühlen kannst, was er denn in seiner Entwicklungspraxis dort so erlebt. Und im Anschluss werde ich dann jeweils diese einzelnen Punkte ein bisschen beleuchten und besprechen. So, und damit steigen wir auch direkt ein in die Themen. Und in dem ersten Punkt, den er mir geschrieben hat, da geht es um verschiedene Tools und er würde ganz gerne wissen, wie denn die am besten integriert werden sollten. Und deswegen hier einmal kurz sein Zitat, um es vorwegzunehmen. Ich komme aus der Hardwareentwicklung. Auch dort erzeugen wir zu einem relativ frühen Entwicklungszeitpunkt eine Hardware-Architektur und entwickeln hieraus die Hardware. Bislang arbeiten wir in der Architektur stark mit Blockschaltbildern, in Visio oder bei neueren Projekten in Confluence Draw.io. Diese resultieren danach in Schaltplänen, Kabelpläne werden mit einem anderen Tool erstellt. Genauso die mechanische Konstruktion, die Schnittstellen werden über ICD-Dokumente dokumentiert. Den Ansatz, alles in einem Tool oder Workflow zu haben, würde ich nicht gehen, denn dieses limitiert einen an anderen Stellen. Allerdings wäre eine bessere Automatisierung im Bereich der Schnittstellen wünschenswert. Ja, soweit die Mail von Sascha und der erste Teil daraus. Und meine Antwort oder meine Tipps dann dazu sind wie folgt. Zum einen hast du es genau richtig beschrieben, so wie ihr die Tools nutzt und dass ihr sie irgendwie miteinander verbindet, das ist genau das, wie es gemacht werden sollte. Denn die Tools haben von ihrer Entwicklung her einen bestimmten Nutzen, den sie dem Anwender mitgeben. Also dafür sind sie halt gemacht worden, um diesen Nutzen, um dieses eine Problem zu lösen. Und dafür sollten sie dann halt auch genutzt werden. Versucht sie nicht für irgendwas anderes zu benutzen, wo ihr vielleicht irgendwelche Workarounds dann damit einbaut oder da rein programmiert habt. Ihr werdet da irgendwann an die Limits von diesen Tools stoßen und unter Umständen sogar Energie da reinstecken, die vielleicht bei einem Update irgendwann mal weg sind. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, was man denn da macht. Also meine Empfehlung ist da wirklich, die Tools so zu nutzen, wie sie gedacht sind. Ja, und genau für diesen Zweck sollten die Tools auch die Master sein in diesem System. Die sind die Single Source of Truth für zum Beispiel die Anforderungen oder für die Architektur. Ja, bitte versucht nicht irgendwie Anforderungen in einem Modellierungswerkzeug zu verwalten. Ihr werdet da keinen Spaß dran haben. Ihr werdet irgendwann an die Grenze kommen von dem, was das Tool kann. Und dann geht die Suche nach den Tools wieder los. Und ja, da sind auch dann wieder irgendwelche Kosten mit verbunden. Oder ihr versucht da irgendwas reinzuprogrammieren, was am Ende des Tages auch mit Kosten verbunden ist. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Requirements Management Tools, ja, und davon setzt ihr hoffentlich welche ein, die sind oftmals der Dreh- und Angelpunkt für die Traceability. Also darüber kann ganz viel gemacht werden, zum Beispiel in die Modellierungswerkzeuge hinein oder zum Projektmanagement oder in tiefer liegende Domänen, Fachdomänen, wo die Realisierung stattfinden soll. Also da sind diejenigen, die da die ganzen Traceability quasi zusammenhalten. Also das habe ich schon oft gesehen, dass diese RM-Tools da viel, viel Nutzen bieten. Ja, dann wird es aber so sein, dass, wie es ja gerade vielleicht schon bemerkt hat, es gibt verschiedene Tools und zwischen diesen Tools werden Schnittstellen benötigt, damit mit im einfachsten Fall Anforderungen ausgetauscht werden können. Aber es könnten ja vielleicht auch irgendwelche anderen Daten ausgetauscht werden, zum Beispiel ins Produktmanagement nachher irgendwie die Gewichte und Abmaße oder Richtung Controlling, wie viele Stunden auf irgendwelchen Arbeitspaketen gearbeitet ist. Also da müssen Informationen ausgetauscht werden und da sind Schnittstellen notwendig. Also schaut euch eure Tools an, welche Schnittstellen die haben und überlegt euch, was kann darüber ausgetauscht werden. Ja? Oder was muss darüber ausgetauscht werden? Weil ihr seid euch ja eigentlich auch sicher, dass ihr, ich sage jetzt mal, für jeden Prozess oder für jedes Arbeitsergebnis, was erzeugt werden muss, habt ihr ja gewisse Tools ausgewählt. Und die müssen ja auch irgendwelche Schnittstellen haben und die müssen gescheit miteinander verbunden werden. Ja, und das muss nicht unbedingt in einem großen Knall passieren. Es muss alles automatisiert werden. Nein, mein Tipp da ist, macht kleine Schritte. Also schaut euch die erste Schnittstelle an, die ihr automatisieren wollt. Nur eine. Und da macht ihr Überlegungen, wie kriegen wir das aus dem einen Tool raus und in das andere Tool wieder rein. Muss es zurücksynchronisiert werden, weil dann dort irgendwelche weiteren Informationen mit hinzukommen, also wird die Information angereichert, dann muss natürlich auch eine Rücksynchronisierung da möglich sein. Also die Funktion dieser Schnittstelle, die muss für euch klar sein und dann guckt euch das doch einfach mal an. Wie geht das denn? Wie kann man das denn exportieren? Wie sieht das Datenformat dann aus? Kann man damit was anfangen? Und dann importiert ihr das erstmal händisch in das andere Tool. So habe ich das früher auch gemacht. Und zwar war ich als Systemingenieur und Projektleiter tätig. Und wir hatten Polarion im Einsatz, auf der einen Seite als Requirements Management Werkzeug. Und auf der anderen Seite hatten wir SAP als das Tool, wo alle Unternehmensdaten natürlich dann zusammenflossen. Und dort wurden auch die ganzen Produkte, die hergestellt worden sind, also jedes einzelne, also über die Modellnummern, konnte man nachvollziehen, wann ist der denn was freigegeben. Und jetzt wollte ich diese Daten in einer Darstellung haben für mich als Projektmanager, damit ich sehen konnte, wie weit ist denn unser Projekt und wie weit sind die einzelnen Varianten unseres Produktes denn gediehen. Und da wäre es natürlich cool gewesen, hätten wir da eine Server-zu-Server-Synchronisierung gehabt, also direkt aus dem SAP-Server in den Polarion-Server rein, damit ich das da sehen konnte. Oder auf irgendeine andere Seite, zum Beispiel ins SharePoint. Das wäre für mich auch noch gegangen als Projektleiter. Aber ich habe mich dann halt für Polarion entschieden, weil die Herausforderung war, ich musste mit den Kollegen aus der IT sprechen, dass die mir ja erstmal diese ganzen Befehle geholfen haben, herauszufinden, damit ich diese Ansichten überhaupt im SAP kriegte. Ja, und SAP hatte aber da nicht so eine schöne grafische Oberfläche, die mir das ja visuell schön dargestellt hat. Also eine einfache Liste, die wollte ich nicht haben. Das war mir zu schwierig, das zu sehen. Ich wollte es bunt haben, muss ich ja ehrlich zugeben. Da bin ich eher ein grafischer Mensch. Und dann bin ich hergegangen, habe mir diesen Export aus SAP gebaut, habe das manuell ins Polarion hochgeladen und das hat dann für mich erstmal funktioniert. Der nächste Schritt wäre gewesen, genau diesen Export und Import dann zu automatisieren. Und das wäre dann ja eine Kleinigkeit gewesen. Okay, das ist dazu nicht mehr gekommen, weil ich dann die Firma verlassen habe. Aber prinzipiell wäre das genauso gewesen. Und das sind so kleine Schritte, wie ich das meine, dass man da Schritt für Schritt sich näher rantastet und halt vielleicht auch die Probleme dann in den Momenten erkennt. Und manchmal stellt man ja vielleicht auch fest, oh, das reicht auch aus, so wie wir das jetzt gerade hier machen. Dann braucht man vielleicht gar nicht eine größere Automatisierung anzustoßen. Genau, also das zum Thema der Schnittstellen zwischen diesen Systemen. Und dann hatte Sascha noch geschrieben, die Schnittstellen zwischen, jetzt gehen wir wieder zurück in unser zu entwickelndes Produkt. Da kann man das natürlich genauso machen mit den Schnittstellen, was ich eben gesagt habe, aber er spricht hier über ICD-Dokumente. ICD steht für Interface Control Document und enthält Beschreibungen über eine Schnittstelle, und zwar eine konkrete Schnittstelle, die in dem Projekt oder die in dem System verwendet wird. Das Interessante an diesen ICD-Dokumenten ist, dass sie nicht wie Lastenhefte oder Pflichtenhefte bitte nur auf einer Ebene zu beschreiben sind, sondern die gehen übergreifend über verschiedene Ebenen und beschreiben halt über diese verschiedenen Ebenen die Schnittstellen. Das fängt an bei der Identifizierung der Schnittstelle auf einer sehr abstrakten Ebene, dahin, dass man festlegt, wie ist denn die physikalische Schnittstelle, wie wollen wir die denn gestalten? Elektrische Schnittstelle, elektrische Signale, die dort genutzt werden, auch das muss beschrieben sein. Und nachher haben wir dann natürlich auch irgendwie die logischen Protokolleinheiten, die da drauf gefahren werden. Auch das muss natürlich beschrieben werden. So, und da seht ihr, es geht über verschiedene Ebenen, wird das runtergebrochen. Und dann, wenn es auf der, ich sage jetzt mal, der Umsetzungsebene angekommen ist, also da, wo ich es in die Fachdomänen übergebe, dort teilt es sich auch nochmal auf Mechanik, Hardware und Software. Ja. Und so sind hier ICDs auch wichtige Methode, um Schnittstellen entsprechend zu dokumentieren. Also auch das. Da kommt dann halt auch immer noch mal wieder dieses Tool Word oder Office-Programme dann halt ins Spiel, weil ich dort dann die Chance habe, verschiedene Informationen aus verschiedenen Tools in einem Dokument zusammenzuführen. Ja, also ihr seht ja, dann ist man mal mit Draw.io unterwegs oder mit Enterprise Architect oder dann gehe ich im Mechanik-Tool, da bin ich dann, in Mechanik-Konstruktion bin ich dann mit Katia oder Ähnlichen unterwegs. Oder Magic Draw für die UML-Modellierung. Ja, also verschiedenste Tools. Und da werden Informationen aufbereitet. Natürlich kann ich auch irgendwelche Protokoll-Darstellungen mit Visio oder Excel-Blöcken machen. Aber meine Empfehlung, und da möchte ich euch wirklich ins Gewissen reden, nutzt Word, um dort die Dateien und die Beschreibungen vorzunehmen und dann auch entsprechend abzulegen. Denn dieses Dokument sollte dann, sobald es einen gewissen Stand erreicht hat, in ein nicht mehr veränderbares Format überführt werden, zum Beispiel PDF, und das wandert dann als freigegebenes Dokument in das Config-Management. Darauf stützen sich viele andere in eurem Unternehmen, weil dort sind die Austausche, die Schnittstellen natürlich auch entsprechend ja dann beschrieben und festgezurrt. Ja, so viel zu der ersten Frage von Sascha. Der zweite Aspekt, den er in seiner E-Mail geschrieben hat, den möchte ich auch wieder mit seinem Zitat aus der E-Mail beginnen. Und zwar, als zweiten Aspekt gibt es auch im Embedded-Bereich den Effekt, dass die Hardware-Entwicklung sehr früh gestartet wird und nachher bestimmte Eigenschaften aus der Software-Entwicklung sich in Hardware hätten anders, besser oder einfacher umsetzen lassen. Dies kann zum Beispiel ein einfacher Betriebsstundenzähler sein, der manipulationssicher sein muss. In der Hardware-Umsetzung wäre ein EEPROM mit CRC hier der Vorschlag. Für den Softwareentwickler kann dies aber auch ein einfacher Zähler mit Storage auf dem EMMC sein. Zum Beispiel kann dann im Rahmen von späteren Updates sich herausstellen, dass die Hardware-Lösung besser gewesen wäre als die Softwarelösung. Ja, also ihr merkt, hierbei geht es jetzt darum, dass es um Implementierung oder Realisierung geht, wo man rückblickend sagt, in einer anderen Domäne wäre das vielleicht ein bisschen besser, hätte es ein bisschen besser funktioniert, hätten wir kostengünstiger produzieren können, was auch immer. Und genau da muss ich zu sagen, wenn euch sowas passiert, da sind dann Entscheidungen getroffen worden, ohne dass die möglichen Alternativen vorher zusammengestellt worden sind oder bewertet worden sind. Also wenn man sie nicht zusammengestellt, kann man sie auch nicht bewerten, klar, aber das ist nicht gemacht worden. Und da sind einfach Entscheidungen getroffen worden, ohne dass man eine weitere Alternative sich angeguckt hat. Man hat dann auch keine Chance, irgendeine Analyse zu machen, zum Beispiel eine Herstellbarkeitsanalyse oder eine Machbarkeitsanalyse oder eine ganz profane technische Analyse, dass man einfach das mal vorne sich vorne hinstellt und das präsentiert und dann mal von den Fachbereichen sich mal eine Meinung einholt. Also das ist nicht gemacht worden. Wie kann ich das machen? Ich kann dabei zum Beispiel einen morphologischen Kasten nutzen. Der morphologische Kasten hätte als Funktion vorne stehen gehabt, den Betriebsstundenzähler, und Sascha hat es ja auch gleich aufgezählt. Es gibt da zwei Möglichkeiten, das zu machen. Vielleicht gibt es sogar noch eine dritte oder eine vierte, aber egal an dieser Stelle. Ne? Und diese beiden Möglichkeiten hätte man einfach schon mal ganz zu Anfang, wenn man die erste funktionale Architektur macht, hätte man das schon mit aufnehmen können. Ne? Also diesen morphologischen Kasten, der ist nicht benutzt worden, und dann fällt da schon mal die Möglichkeit einer Variantenbildung auf der Ebene raus. Ja, dann ist, was auch eine Möglichkeit wäre, ein sogenanntes Set-Based Design. Das heißt also, ihr habt verschiedene Sets, ne? Zum Beispiel dieser Betriebsstundenzähler in zwei Varianten. Und jetzt kann man hergehen und dieses Design so lange mit sich mitschleifen, bis eine gute Entscheidung getroffen werden kann. Wenn man das zu Anfang noch nicht machen kann, dann schleift man das mit, dann baut man beide Varianten ein. So lange, bis man sagen muss, okay, so Leute, wir müssen uns jetzt entscheiden hier. Ab jetzt wird es richtig Geld kosten, weil wir wollen in die Produktion gehen, weil wir müssen jetzt eventuell irgendwer was rausnehmen. Speicher passt sonst nicht oder was auch immer. Also so lange schleppt man das dann mit sich rum. Ja, und pflegt diese Optionen halt auch, damit man auf diese Möglichkeit dann irgendwann mal zurückgreifen kann, ja, um zu sagen, okay, wir wissen es jetzt, wir haben lange genug beides mitgeschliffen und jetzt wissen wir, was das Beste für unser System ist und deswegen entscheiden wir uns jetzt dafür. Und das ist auch nochmal ein Punkt. Wenn ihr euch entscheidet für eine Alternative oder wenn ihr euch entscheidet dafür, aus so einem Set-Based Design, also eine Option, dann mal rauszulassen, dann sollte das dokumentiert werden. Das ist eine Entscheidung, die ihr trefft. Und ich schwöre euch, in 4 oder 6 Wochen steht irgendeiner bei euch auf der Matte und fragt, warum das nicht anders gemacht worden ist. Und dann ist es gut, wenn man auf dieses Dokument, wo die Entscheidung drin dokumentiert ist, verweisen kann. Ja, weil ihr wollt das ja nicht alleine entscheiden, es soll ja insgesamt entschieden werden und es soll ja auch auf mehreren Schultern getragen werden. Genau. Ja, wenn ihr sowas nicht macht, so wie Sascha das hier beschrieben hat, dann ist nämlich das Resultat, dass ihr bei einem Update feststellt, wir hätten das doch besser in der Hardware gemacht, dann ist es eine aufwendige Nacharbeit plötzlich notwendig, weil die Kollegen in der Hardwareentwicklung haben ja auf dieser damals getroffenen Entscheidung entwickelt und haben da keinen EEPROM eingeplant oder in dem EEPROM ist kein Platz mehr für diesen Betriebsstundenzähler. Und dann muss da halt eine Nacharbeit erfolgen. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Oder ihr könnt die Entscheidung treffen, jetzt muss man damit leben. So, und jetzt muss man damit leben, resultiert auch meistens darin, dass man eventuell einen geringeren Kundennutzen in Kauf nehmen muss. Ja, und von daher, das muss man relativ früh im Entwicklungslebenszyklus schon sich überlegen, in welche Richtung soll denn meine Entwicklung irgendwann mal gehen. Ja, will ich den Kundennutzen voll erfüllen oder möchte ich mir die Optionen so lange offen haben? Weiß ich das jetzt schon? Kann ich das schon festlegen? Ne? Also da bitte stellt euch Alternativen auf, bewertet die, macht es nicht subjektiv, macht es objektiv, macht es mit dem Team zusammen und dann seid ihr dort auf einer, ich will nicht sagen auf der besseren Seite, aber auf einer guten Seite, weil ihr habt ja diese Entscheidungen auch entsprechend dokumentiert und könnt nachweisen, warum ihr zu solchen Entscheidungen gekommen seid. Ja, damit kommen wir schon zum dritten Punkt, der in der E-Mail stand. Und zwar, ich möchte es erstmal wieder zitieren, damit ihr wisst, worum es geht. Ein dritter Aspekt im oben genannten Beispiel mit dem EEPROM ist die Tiefe der Verifikation im Test der Hardware. Insbesondere wenn Hardwarefunktionen in Anführungsstrichen auf Reserve geplant werden, können diese Testfälle durchaus Kosten verursachen, wenn ein besonderes Testsetup notwendig ist. Aus Entwicklungssicht ist es immer richtig, alle Funktionen zu prüfen. Allerdings sieht der Projektalltag teilweise auch vor, dass der Hardwareentwickler die Funktion zwar im Labor prüfen kann, aber eine klassische Verifikation ein ganz anderer Schuh ist. Wie geht man hiermit um? Soll man alles klassisch verifizieren oder auch, nicht oder, sondern auch, wenn dieses zum Beispiel im realen System dann nicht genutzt wird? Die Frage hier ist also, Funktionen auf Reserve auch testen und wenn ja, wie und wo? Ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht und überlegt, was passiert denn oder wodurch entstehen denn solche Ideen, Funktionen auf Reserve einzubauen? Und ich musste da zuerst mal an Tesla denken. Die hatten ja auch dann das Model S auf den Markt gebracht und die hatten im Vorfeld schon ganz viele Kameras und Sensoren eingebaut, die man aber noch nicht nutzen konnte. Also die waren schon mal, ich sag mal, auf Reserve, um diesen Wortwahl zu benutzen, eingebaut worden, um später mal dann das Feature des autonomen Fahrens nutzen zu können. Ja, also die haben das da schon gemacht. Also das ist keine Seltenheit, dass sowas gemacht wird. Ja, aber wie kommen diese Funktionen denn da jetzt rein? Zunächst einmal sind diese Funktionen auf Reserve Anforderungen mit der Gravität kann. Also das kann in Zukunft einmal passieren. Und diese Anforderungen müssen auch in der Architektur entsprechend berücksichtigt werden. Also in der Architektur werden diese Anforderungen schon relativ früh mit bedacht. Im Gegensatz dazu sind diese Kann-Anforderungen, die fallen meistens, wenn ich jetzt mal so einen Release-Plan mache, wann soll denn welche Anforderungen und welches Feature umgesetzt werden, da fallen die meistens dann in ein späteres Release. Release 3, Release 4 oder ähnliches. Ja, und deswegen sind die dann auf der Systemebene, Systemanforderungsebene, sind die nicht eingeplant, aber in der Architektur müssen sie schon bekannt sein, damit die halt auch auf Reserve eingebaut werden kann. Ja, also damit das schon alles vorgesehen werden kann. Und das heißt also, ich entscheide in der Architektur, dass ich dieses Feature einbaue und vorsehe. Und deswegen muss auch auf dieser Ebene, ne, da tauchen die ja zum ersten Mal dann auf, müssen die auch auf dieser Ebene verifiziert werden. Also dadurch, dass die dort jetzt aufgetaucht sind in der Architektur und die sind halt auch eben nicht in der Ebene darunter aufgetaucht, also sprich irgendwo in der Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, müssen sie auch auf dieser Ebene verifiziert werden. Das heißt, wenn ich jetzt mal in das V-Modell gehe, müssen sie auf dem aufsteigenden, auf dem rechten Ast des V-Modells da verifiziert werden in dem Prozess, der dieser Architektur gegenüber liegt. Also wenn man sich das mal genau anguckt, dann liegen ja immer auf der jeweiligen Ebene Anforderungen, danach Systemarchitektur. Dann liegt ja auf der anderen Seite der Prozess der Systemintegration und darüber dann der Systemtest. So, und jetzt muss ich in die Integration gehen und prüfe dann, ob mein System den Vorgaben aus dieser Architektur, aus der Systemarchitektur entspricht. Das heißt also, ich fange dort an, in diesem Integrationsschritt zu prüfen, sind denn alle Ideen, die in der Architektur geboren sind und geplant sind, sind die denn auch hier jetzt in meinem realen System existent? Also tauchen die denn dort auch auf? So, und wenn die Prüfung und die Verifikation auf der Ebene dann positiv verlaufen ist und das ist dort aufgetaucht, dann wird dieses integrierte System ja in den nächsten Schritt, in den nächsten Prozess weitergegeben und das wäre dann der Systemtest. Und jetzt muss man sich mal angucken, was ist denn bei den Systemanforderungen, was ist denn da für das Release 1 geplant worden? Und dann sieht man da plötzlich, oh Wunder, da ist gar nicht diese eine Funktion, die auf Reserve geplant worden ist, die ist da gar nicht, die taucht da gar nicht auf. Das heißt also, unser Testteam wird auch gar nicht anfangen, dieses in irgendeine Planung mit reinzunehmen. Also die sehen, dass da Systemanforderungen stehen, die für das Release 1 geplant sind, ja, und werden dann überlegen, wie können sie die denn prüfen. Und wenn da diese eine Funktion auf Reserve nicht auftaucht, dann werden sie die auch nicht prüfen. Denn es geht hier bei dem Systemtest darum, dass wir nachweisen, was ist geplant worden und was ist auch nachher im System existent. Ja. Und ja, dieses Feature wird auch nur dann verifiziert, wenn es in den Systemanforderungen auftaucht. Ja. Sprich, wenn wir nochmal unser V durchlaufen, weitere Anforderungen ja, aktivieren und einplanen, dann landen wir ja wieder irgendwann im Systemtest und dann werden weitere Features dort abgeprüft. Und irgendwann taucht auch dort vielleicht unsere Funktion auf Reserve auf. Ja. Und dann wird auch diese entsprechend geprüft und nachgewiesen, dass die da ist. Ja. Und dann taucht die halt auch in unseren Berichten und Reports ganz offiziell auch im Systemtest dann entsprechend auf. Ja, das war die heutige Episode zu der Hörerfrage von Sascha. Ich hoffe, sie hat Sascha und euch Zuhörern viel Spaß gemacht und ein paar wertvolle Informationen geliefert. Deswegen komme ich jetzt zu meiner kurzen Zusammenfassung. Nochmal meine drei Tipps für die heutige Episode. Erstens, setze Tools nur dafür ein, wofür die ursprünglich gemacht worden sind. Da liegt nämlich auch das Kern-Know-how des Herstellers, die sich damit beschäftigt haben und dort zum Experten geworden sind. Zweitens, erstelle Architekturalternativen und pflege diese Optionen so lange, wie es möglich ist, denn du wirst sie irgendwann brauchen. Und drittens, Funktionen auf Reserve müssen getestet werden, zu Anfang in der Integration und später natürlich auch im Systemtest. Und die richtige Umsetzung muss natürlich dann auch entsprechend nachgewiesen werden. Und zwar dann, wenn die Funktion auf Ebene der Systemanforderungen eingeplant ist. Wenn die Episode dir wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem freue ich mich auch über eine Bewertung oder einen Kommentar bei iTunes, bei Apple Podcast oder Podcast Addict, Spotify oder Amazon Music. Das ist für dich sehr einfach in deiner Podcast-App möglich und motiviert mich, weitere tolle Episoden für dich aufzunehmen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcast, der Systems Engineering-Podcast für Machende und Entscheidende. Mein Name ist Björn Schorre und ich danke dir fürs Zuhören. Hab Spaß an dem, was du machst, und vor allem wünsche ich dir einen hohen Wirkungsgrad. Tschüss und bis zum nächsten Mal.